Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von By Lady zusammen mit Lara. Hallo Lara.
Hallo Britt-Marie.
Ihr Lieben, wir sind zurück. Ich überlege gerade, ist das unsere erste Folge 2024?
Ja.
Wahnsinn. Dadurch, dass wir ja doch eine etwas längere Pause immer zwischen unseren Folgen haben, rennt die Zeit dahin. Das ist unglaublich. Ich hätte schwören können, wir haben 24 schon eine Folge gemacht.
Nö, tatsächlich nicht, nein. Aber es ist doch erst Anfang Februar.
Es ist jetzt ein bisschen blöd, in der Mitte von Februar zu fragen, aber bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ich bin gut ins neue Jahr gekommen. Es ist noch okay, würde ich sagen.
Ach, wunderbar, sehr gut. Ich habe tatsächlich als einen der ersten Filme im neuen Jahr Persuasion, also Überredung, geschaut. Mhm. Aber die neuere Variante mit Rupert Penry Jones. Mhm. Weil ich brauchte ein bisschen Schmacht. Also das ist so ein ich ärgere mich jedes Mal aufs Neue. Das wäre ja meine Lieblingsverfilmung, wenn nicht dieses Ende wäre, ey. I hate. Wie konnten die das so versauen? Ich fasse es nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall, das war schon mein erstes Jane Austen für 24. Ich denke, den Film werde ich dieses Jahr noch diverse Male gucken. Das ist so mein Go-To, wenn es mir nicht so gut geht oder ich nicht weiß, was ich gucken soll. Ja, was ist denn dein Go-To eigentlich? Dein Go-To Jane Austen-Film? Ist es Emma?
Das ist eine gute Frage.
Oder hast du keinen? Oder ist es Stolz und Vorurteil? Oder? Und dann ist die Frage auch, welche Version natürlich?
Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Was wäre meine Go-To? Also ich hatte sehr lange Zeit, vermutlich Stolz und Vorurteil und die 95er-Version. Vermutlich jetzt gesagt. Aber und natürlich, ja, Romola Garay's, also die mit Johnny Miller, die Version von Emma, die Version von Emma, es ist mein To-Go-Ding, wo ich so sage, ja, jetzt wenn ich Jane Austen brauche ich das, genau.
Ach ja, cool. Ja, was gab es noch so Regency-mäßiges oder Austen-mäßiges? Ich habe tatsächlich, hab dich immer so ein bisschen im Ohr, es lief tatsächlich jetzt erst gerade wieder eine neue Hallmark-Verfilmung mit Austen-inspiriertem Thema, Paging Mr. Darcy. Und ich so, und was Hallmark-Verfilmungen angeht, war das tatsächlich eine der besseren Hallmark-Verfilmungen. Also so klassische Rom-Com-Style, aber halt schon mehr so, ja, doch sehr vorausschaubar natürlich. Man weiß genau irgendwie, worum es geht. In dem Fall geht es um eine Professorin für Literatur, Austen-Spezialistin, die zu einem, ja, zu so einer quasi eine Convention eingeladen wird, die mehr Cosplay als Wissenschaft ist. Aber sie ist der Keynote-Speaker irgendwie und dort ist auch eine andere Professorin und die, ich überlege gerade, war es aus Harvard, ich weiß es gerade nicht, also irgendeiner renommierten Uni und dort möchte unsere Hauptdarstellerin, also die junge Keynote-Speakerin, möchte da einen Job haben und möchte also dieser älteren Professorin irgendwie, möchte die beeindrucken und diese ältere Professorin, die ist natürlich auch Spezialistin für Austen und die findet diese Cosplay-Sachen irgendwie geil und da muss sie jetzt auf der Convention gute Miene zum bösen Spiel machen und natürlich begegnet sie dann auch dort dem Convention Mr. Darcy, der zufällig der Neffe der Professorin ist und die beiden versuchen dann, also er versucht sie dann zu unterstützen, seine Tante zu überzeugen, dass sie der super Austen-Experte ist und alles ganz toll findet und zwingt sie dann zu so Sachen wie gemeinsam mit ihm zu tanzen und so einen Hut zu basteln und so ein Kram. Also ja, sehr, sehr vorhersehbar alles. Und es hat also leichte Pride and Prejudice-Vibes, aber es hatte auch sehr viel Sense and Sensibility-Vibes, weil nämlich die Hauptdarstellerin auch eine Schwester hatte, die gerade mit ihrem vermeintlichen fast Verlobten Schluss gemacht hat und ja, dann heulend auf der Convention aufgetaucht ist und so. Also es war schon sehr, ja, es war eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich jetzt mal sagen. Naja, also da muss ich dran denken an dich und dachte, ich habe schon Lara im Ohr, die würde jetzt die Augen rollen.
Ja, haben sie, aber was mich jetzt interessieren würde, haben sie das auf einer richtigen Convention gedreht oder haben sie das wirklich so getan, als wäre es einfach eine Convention?
Ich glaube, sie haben so getan. Ich kann ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es eine richtige Convention war. Es sah auf jeden Fall nicht so aus. Es sah schon eher so wie eine Hallmark.
Ich denke, das braucht doch extrem viel Komparsen, weil dann müssen ja extrem viele Leute unterwegs sein, um das Überzeugen des Convention.
Ja, naja, also es ist jetzt, es ist natürlich, es hat in einem Hotel gespielt und da waren, ich denke, schon mehr Komparsen an diesem Set unterwegs als an einem normalen Set. Aber es war jetzt natürlich nicht so, dass da, also ich glaube, die maximale Menge an Leuten, die gleichzeitig in Frame waren, sozusagen, waren vielleicht 20 oder so. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie 300, am Ende in der Ballszene, da waren es vielleicht 50, also so, aber es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele. Ja, ja, naja. Natürlich gab es am Ende noch einen Ball, klar, logisch.
Ja, klar.
Naja, also das habe ich gesehen und mein zweiter Ausflug war der Film Ehrengard, die Geschichte einer Verführung, die auf Netflix zu sehen ist. Es spielt zwar zu einer anderen Zeit als Regency, aber es ist auch so eine, ja, romantische Liebesverwicklungen. Und den Film habe ich ursprünglich eigentlich nur gesehen, weil nämlich Königin Margarete von Dänemark, beziehungsweise jetzt der Ex-Königin von Dänemark, ihr Sohn ist ja mittlerweile König, die das komplette Design für den Film gemacht hat, also Kostümdesign, Setdesign und so weiter. Und deswegen habe ich den Film jetzt auch schon in anderen Podcasts mehrfach empfohlen und hier aber auch, weil hier passt es auch, denn diese Liebesverwicklung sozusagen, das passt so ganz gut in dieses Austen-Gefühl rein. Und zwar geht es eben darum, die schlaue Ehrengard, so heißt die Frau, die verführt werden soll, die ist halt schlau und klug und so weiter. Und es gibt eben einen jungen Mann, der sagt, ich schaffe es, sie in mich verliebt zu machen. Und versucht dann eben, um sie zu buhlen. Und am Ende stellt sich aber heraus, dass in Wirklichkeit sie alle Fäden in der Hand gehabt hat. Und wie gesagt, um die vermeintlich schlauen Freier, die sie manipulieren wollten, herumgetanzt ist. Und die manipuliert hat ihrerseits. Es ist recht leichtherzig alles, es spielt auch im Sommer und so, also es ist wirklich nett, wenn man was sehen möchte, was wirklich einfach schönes Streaming ist, ohne große Probleme, ohne viel Drama oder so, und ich glaube, das könnte Austen-Freunden auch gefallen.
Ja, das glaube ich auch, so wie das klingt.
So, das waren meine Empfehlungen. Hast du noch irgendwas Austeniges, Austen-typisches?
Tatsächlich nicht, nein.
Nee. Na dann, gut, dann lass uns doch anfangen. Also, wir haben Februar. Im Februar gibt es den 14. als Datum. Und der 14. Februar ist was?
Ich muss jetzt so lachen, es ist, ob es in den anderen Monaten keinen 14. gäbe. Es
ja,
ist
ich habe gerade versucht, wie ich diese Brücke jetzt gut gebaut. Also, der 14. Februar ist
V-Day, Valentinstag.
Genau, Valentinstag. Naja, jetzt können wir hier ja eine Riesentirade darüber abhalten, ob wir das zu kommerziell, zu aufgesetzt oder sonst was halten. Aber der 14. Valentinstag ist der Tag, an dem die Liebe gefeiert wird. Und daraufhin haben wir in unserem Podcast-Netzwerk, zu dem wir gehören, nämlich die besten Podcasts der Welt, uns überlegt, Mensch, Liebe, das wäre doch ein super Stichwort für den Februar. Also ist Liebe das Oberthema für unseren Themenmonat. Und Februar ist unser Themenmonat. Wir haben ja einmal im Jahr immer einen Monat, den wir auswählen, in dem alle unsere Podcasts aus dem Netzwerk, egal ob sie über Fahrräder gehen, Filme, Jane Austen, Hörspiele oder was auch immer, über ein und das gleiche Thema podcasten und jeder so, wie es quasi zu seinem Podcast und zu seinem Thema passt. Und Liebe ist dabei ein wunderschön generisches Thema, über das man ganz, ganz, ganz viel machen kann. Und diesmal sogar auch ein Thema, das irgendwie zu uns wirklich gut passt. Als ich gehört habe, Liebe, fand ich es cool und doof gleichzeitig. Ein bisschen doof, weil ich dachte, oh, es ist schon wieder so sehr, sehr Klischee und gerade auch bei Austen. Und dann habe ich aber gedacht, ja, und mit dem Valentinstag und so, aber auf der anderen Seite kann man da echt ganz, ganz viel erzählen. Und das war auch so ein bisschen unsere Verzweiflung dann, weil Austen und Liebe, das ist wie, ich weiß nicht, Schokolade und Milch. Du kannst eigentlich über alles reden, wenn du so dieses Oberthema Liebe aufmachst bei Austen. Und wir haben dann so ein bisschen hin und her diskutiert, ein bisschen gebrainstormt und so und sind dann eben dabei gelandet, dass wir uns überlegt haben, wir würden ein lockeres, loses Gespräch jetzt einfach führen, so ein bisschen Kaffeekränzchen-mäßig, indem wir uns die verschiedenen Liebespärchen anschauen, die bei Austen so auftauchen und das wirklich in Bezug auf Hochzeiten. Hochzeiten/Ehe. Also wir haben also gleich daran gedacht, ah, okay, Moment, was gibt's denn für Hochzeiten in Austen? Welche Pärchen gibt es und welche Art von Liebe wird uns durch diese Pärchen in Austens Werken repräsentiert? Und da muss man ja jetzt kurz einschränkend auch dazu sagen, wir sehen ja auf Hochzeit mit relativ modernem Auge, nämlich eben mit dem Auge von heute, wo wir sagen, Hochzeit ist sozusagen die Krönung der absoluten Liebesbeziehung. Hochzeit steht für uns immer automatisch für die große Liebe. Aber so automatisch ist es bei Austin ja eben nicht. Und deswegen fand ich es dann wieder spannend zu sagen, okay, lass uns doch einfach mal quer durch die verschiedenen Werke von Austin hindurch jeder sich 2, maximal 3 Pärchen nehmen und darüber reden, was für eine Art von Liebe, was für eine Art von Pärchen sie in Austins Werken präsentieren. Ja, und genau das haben wir gemacht.
Genau.
Vielleicht sollten wir tatsächlich mit dem Werk anfangen, mit dem man Austin, glaube ich, automatisch gleich als erstes verbindet, weil es auch, denke ich, ihr populärstes ist, nämlich Stolz und Vorurteil. Und Stolz und Vorurteil ist ja tatsächlich auch das Werk, das gleich mit dem ersten Satz etwas
beschreibt,
über die Ehe
was eigentlich
sagt.
Liebe, ja, was Liebe eigentlich bedeutet in der Zeit, in der Regency Area.
Und zwar heißt es da gleich am Anfang: It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Also das bedeutet, es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau. Genau. Und tatsächlich ist Stolz und Vorurteil, ich finde, das Werk von Jane Austen, in dem wir eigentlich tatsächlich als einziges Werk von allen fast jede Art von Paar bzw. Hochzeit und in dem Sinne auch Liebe vorgeführt bekommen, um am Ende bei einem Ideal zu landen. Und dieses Ideal ist Lizzie und Darcy im Grunde. Mhm. Und um Lizzie und Darcy herum gibt es verschiedene andere Paare, die dann auch den Bund der Ehe schließen, die aber eine andere Art von Liebe repräsentieren. Und das natürlich auch absichtlich so um Lizzie und Darcy herum platziert ist in dieser Geschichte, damit man erkennt, dass die beiden das Ideal darstellt, für das vielleicht auch Austin selber steht. Das weiß man nicht so genau, Fragezeichen, also sind da nicht so richtig Stellung, aber man, denke ich, kann das schon so interpretieren. Und dann findet man Teile davon immer wieder auch in ihren anderen Werken, aber ich finde, in Stolz und Vorurteil ist es doch sehr deutlich, dass wir hier verschiedene Aspekte gezeigt bekommen, um am Ende auf einem Aspekt zu landen. Und wenn ich jetzt sage Lizzie und Darcy, dann ist das für mich tatsächlich das Ideal, das uns präsentiert wird. Aber vielleicht kann man das besser einschätzen, wenn man erstmal ein bisschen darüber redet, welche Arten von anderen Pärchen drumherum sind. Jetzt ist meine Frage, Lizzie und Darcy hattest du so ein bisschen als Gewährsfrau. Möchtest du erstmal ein bisschen über die beiden erzählen oder sollen wir erst drumherum erzählen, welche Pärchen es gibt und dann zurückkommen auf die beiden?
Ich glaube eher Zweiteres, hätte ich jetzt gesagt.
Okay, grundsätzlich ist es so, und ich denke, das ist ja auch nichts Neues für euch, das wisst ihr, eine Hochzeit bedeutet ja in erster Linie, dass man sich in eine sichere Situation, in eine Abgesichertheit begeben hat. In der Regel hatte man als Frau ja nichts zu sagen, man hatte auch kein eigenes Vermögen, man hatte auch keine großen Rechte oder so.
Und durfte
deswegen,
keine Geschäfte machen.
Genau, durfte keine Geschäfte machen, durfte auch in der Regel nichts erben, wobei ein bisschen später wurden dann Gesetze geändert. Aber gerade bei Schloss und Vorurteil sehen wir ja, wir haben also den Klassiker, wir haben die Bennet-Familie, Mr. und Mrs. Bennet, und da ist es so, wenn Mrs. Bennet zur Witwe werden würde, also Mr. Bennet stirbt, dann würde das kleine Anwesen, das sie besitzen und sämtliches Vermögen halt auf der männlichen Linie weitervererbt werden. Das heißt, es würde an den Cousin Mr. Collins gehen, die Töchter würden komplett leer ausgehen und dann wären die Töchter im Grunde, bis auf das bisschen Mitgift, das ihnen der Vater mitgeben kann, verloren. Und deswegen ist die Mutter ja auch so darauf aus, für die Töchter eben den idealen Mann und damit eben auch die ideale Sicherheit zu finden, das heißt eine finanzielle Sicherheit, sodass die Tochter dann ein eigenes Zuhause hat, ein eigenes Geld, dass sie sich keine Gedanken machen muss über quasi wirklich tatsächlich den reinen Lebensaufwand und auch natürlich eine soziale Stellung in der Gesellschaft dadurch hat als Ehefrau, am allerliebsten natürlich nicht nur als Ehefrau, sondern auch noch als Frau Gräfin oder Frau wie Fürstin oder so, also gerne noch mit einem Titel. Und natürlich die Frau eines Gentlemans am allerbesten. Und wenn dieser Gentleman dann auch noch Kohle hat, dann ist es natürlich umso besser, weil dann ist er nämlich in der Lage, eben entsprechend auch für seine Frau zu sorgen und hat das Ansehen in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und deswegen sind natürlich alle Mütter und in diesem Fall repräsentativ hier eben Frau Bennet darauf aus, ihre Töchter am besten zu verheiraten. Und die Liebe spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Hier geht es echt um eine soziale und eine finanzielle Sicherheit, in der die Töchter sich dann reinbegeben, damit sie nicht auf weiter Flur verlassen irgendwie in der Gesellschaft gestrandet sind und vielleicht sogar noch im Worst-Case-Szenario arbeiten müssen. Denn, das muss man ja auch sagen, die Familien, die uns hier gezeigt werden, in Austens Wagen und auch in Stolz und Vorurteil, sind natürlich trotz allem aus einer gehobeneren Schicht. Auch die Familie Bennet, die vielleicht nicht die meiste Kohle hat, sind immer noch eine Familie eines Gentlemans. Es ist nicht so, dass hier irgendwie die arbeitende Bevölkerung dargestellt wird, wo das alles nochmal ein bisschen anders gelagert ist. Das ist quasi so das, was man hat. Und an zweiter Stelle steht eben, dass man vielleicht auch Gefühle für seinen Partner haben kann, aber das ist eben kein Muss. Und das erfährt man genau an ganz vielen verschiedenen Stellen, gerade auch in Stolz und Vorurteil, immer wieder. Wobei, ja, es da verschiedene Beispiele eben gibt.
Ich würd da einmal mein Liebespärchen ins Feld führen. Ja, das ist ironisch gemeint. Zwar Edmund Bertram und Fanny.
Ah, das ist jetzt nicht Stolz und Vorurteil, aber es ist ein Pärchen. Ja.
Das ist einfach.
Und aus welchem Werk von Austen kennen wir das?
Das kennen wir aus Manseed Park. Mhm. Ich überlege gerade, wie heißt sie zum Nachnamen?
Fanny Price.
Fanny Price, genau. Also Fanny Price und Edmund Patron sind Cousins eigentlich, ne?
Ja.
Also
Cousin und Cousine, genau. Und heiraten ab erstem Cousingrad durfte man.
Genau. Also wie es eigentlich heutzutage heute auch noch immer
so
ist.
Klingt so, als wäre es heute verboten. Nein, natürlich nicht.
Abhängig vom Land, aber in Deutschland ist es tatsächlich nicht verboten.
Ja.
Genau, und Fanny ist ja schon immer in Edmund verliebt gewesen und auch durch den ganzen Roman hindurch ist ja eigentlich ihre Zuneigung für Edmund immer wahnsinnig groß. Auch wenn sie sich da eigentlich nie so groß Hoffnungen macht, dass sie da eine Chance hat, weil aufgrund ihres Standes und dann gibt es ja dann auch einen großen Teil der Geschichte gibt's Mary Crawford, wo Edmund Bertram sich da auch ein bisschen in sie verliebt und bändelt sich ja was an, was dann aber auseinanderbricht, weil ja der Bruder von Mary sich so daneben benimmt und mit der Schwester von Edmund, mit der verheirateten Schwester von Edmund fremd geht. Und am Ende kommen die ja zusammen, weil dann Edmund irgendwann mal die Augen geöffnet wird, dass eigentlich die einzige richtige Frau für ihn schon die ganze Zeit vor seiner Nase war, schon seit er ein junger Bub war und mit Fanny zusammen gelebt hat und sie heiraten dann, beziehungsweise macht die dann einen Antrag.
Ich wollte nur gerade einschmeißen, er ist ja quasi klassischer Gentleman.
Ja.
Ist der Zweitgeborene, aber hat trotzdem ein gewisses Standing und auch Geld, genau, und so weiter. Und Fanny, sie hat so ein bisschen hier die Aschelputtenrolle, weil sie ja quasi als, genau, Mädchen in die Familie kommt, als Mündel und kein Geld hat und so weiter. Also sie kommt ja trotzdem auch aus einer Familie, ich sag mal, als Tochter eines Gentlemans in Anführungszeichen. Und zwar über die Linie der Mutter, weil ihre Mutter, genau, ja eigentlich
ist die Schwester von Edmunds Vater.
Genau, richtig. Und jetzt aktuell, die Familie, aus der sie kommt, das ist natürlich, ich sag mal, eine Arbeiterfamilie insofern, genau, als dass nämlich die Mutter unter ihrem Stand geheiratet hat, was natürlich, genau, auch so ein klassisches Beispiel ist für, genau, Ehen und Stand. Da ist ja das Bild, was passiert dir, wenn du aus Liebe heiratest, du, mhm, verlierst finanzielle Absicherung, du steigst ab in der, mhm, sozialen Hierarchie und am Ende kannst du noch nicht mal mehr dein eigenes Kind versorgen. Das ist das, genau, was uns am Beispiel, genau, der Mutter gezeigt wird. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass hier also, es ist kein echtes Aschenputtelmärchen, weil es ist ja nicht so, dass hier die Arbeiterin Fanny Price in diese Familie reinkommt, sondern eigentlich ist sie ja schon vom gleichen Stand. Sie ist nur finanziell nicht so. Also auf sozialer Ebene ist sie auf der Augenhöhe, aber eben auf finanzieller Ebene,
ja,
nicht.
Also theoretisch, aber ich meine, wenn du daran denkst, wie sie sie behandeln, ist sie ja nicht unbedingt auf Augenhöhe. Ja, sie genießt eine Ausbildung.
Also es wäre eine andere Story, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, aus dem Arbeitermilieu käme und das tut sie ja nicht.
Genau, genau. Dadurch, dass sie halt ihre Mutter, die Schwester ist von Mr. Bertram, hat sie da eine gewisse Absicherung. Wenn man ihre Ehe anguckt mit Edmund, es ist eigentlich eine Liebeshochzeit letztendlich. Klar, sie lieben sich. Es ist aber keine, die so wirklich ausgeglichen ist. Also ich habe auch nach wie vor das Gefühl, dass Fanny halt ein bisschen mehr von Edmund profitiert, beziehungsweise sie ist jetzt dadurch mehr abgesichert. Und ist es für ihn, ist es eine Liebeshochzeit am Ende, aber es ist irgendwie auch eine Vernunftshochzeit, nachdem er ja eigentlich seinen großen Schwager Mary Crawford, dass die ja quasi die falsche Abbiegung genommen hat und dann nicht mehr heiratbar ist sie ja eigentlich nur eine zweite Wahl.
Aber das ist ja die Frage. Ich finde lustig, dass du gerade dir dieses Paar ausgesucht hast, weil ja. Ich ja eigentlich so von außen betrachtet gesagt hätte, ja, das ist aber doch gerade ein Paar, das doch die Liebe zelebriert. Das ist ja auch das, wie es uns verkauft wird. Endlich kommen die beiden zusammen. Fanny wird dafür belohnt, dass sie eben jahrelang für ihn geschwärmt hat, in ihn verliebt war, treu auch zu ihm gestanden, also zu ihren Gefühlen. Und er war halt ein bisschen blind. Aber trotzdem ist seine Liebe deswegen ja nicht wege echt, sondern am Ende fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er erkennt eigentlich, dass sie das Ideal war und wie es manchmal so ist, also wirklich von Friends to Lovers, so dieses klassische Trope. Ich weiß nicht, ich finde, da von zweiter Wahl zu reden, ist vielleicht eher von einer Kurskorrektur, denn es war ja dann am Ende so, dass ihm aufgefallen ist, ja, die Frau, in die ich so lange verliebt war, es ist ja nicht so, dass er sie nicht heiraten konnte, weil sie tragisch verstorben ist oder weißt du, dass da irgendwie sowas war, sondern er hat erkannt, dass er sich in ihrem Charakter getäuscht hat.
Ja, er hat sie aber quasi immer sehr lange immer nur als Schwester gesehen, als kleine Schwester.
Nein,
ja.
ich meinte Crawford und jetzt,
ja, genau, ja.
Jetzt natürlich sind wir wieder zurück bei Fanny Price, genau, das war alles auf einer freundschaftlichen, auf einer platonischen Basis, genau.
Genau, und irgendwann mal, ja, ich meine, es ist eigentlich die klassische Liebeshochzeit, aber ich finde halt, sie ist so mit einem gewissen Geschmäckle, weil so wie halt Edmund das dann so formuliert, ist dann halt Fanny die einzig wahr, weil alle anderen Frauen für ihn so verbrannt sind, weil sich mit Mary Crawford halt so sehr die Finger verbrannt hat. Und ich finde halt, wenn man davon ausgeht, es gibt Zwecksehen, es gibt Liebeshochzeiten, es gibt also Liebesehen, dann ist es für, ich finde, es ist von der Ehe her, ist es irgendwie letztendlich eine, also ja, ich bin schon ein bisschen Richtung Vernunftsehe zu gehen. Das ist halt schon so ein bisschen, also für Fanny nicht. Nein, für Fanny ist es eine Liebesehe.
Ich finde, für ihn auch nicht. Ich finde, er wird am Ende schon als sehr verliebt dargestellt, weil er ja verstanden hat, dass er sich getäuscht hat und das, was er immer schon gesucht hat. Er hat Crawford im Grunde idealisiert.
Kann man da eher ein bisschen, oh, ich habe halt jetzt ernüchtert, dass ich halt so die große Konfetti-Liebe, wie ich es jetzt mal nenne, ne? Also mit Herzchen und bla, jetzt nicht unbedingt kriege, sondern ich besinne mich auf das Altbewährte. Und da wirkt es halt so eher, ich gehe eher einen Vernunftspfad ein. Für mich kommt das eher so rüber.
Lustig, ich interpretiere gerade diese Beziehung ganz anders. Das ist für mich ist es schon tatsächlich ein absolutes Plädoyer für die Liebe, für eine Liebeshochzeit, die aber einfach eine andere Art von Charakteren hat. Lizzie und Darcy zum Beispiel sind für mich ja auch eine absolute Liebeshochzeit, aber die beiden sind in sich gestanden, die wissen, wer sie sind, die kennen ihre Persönlichkeiten, die sind auch so ein bisschen outgoing und wissen sich in der Gesellschaft zu bewegen. Auch eine Lizzie, die eigentlich nicht die Kohle zum Beispiel jetzt hat, weiß sich aber auf dem glatten High-Society-Parkett ganz gut zu bewegen, während Fanny eigentlich das nicht so kann, weil sie ein ganz anderer Typ ist. Sie ist sehr in sich zurückgezogen, sehr introvertiert, sehr ruhig, sehr schweigsam und sie wird ja so als einige zeigt, die sich immer an alle Regeln hält und an alle Ideale deswegen auch selber eben ein Ideal ist. Also sie ist eigentlich die perfekte Verkörperung einer tugendhaften Frau. Das ist ja auch das, was mich an diesem Charakter immer so wahnsinnig gemacht hat.
Ja, also ja gut, ja, und vielleicht, weil sie eben so eine tugendhafte Frau ist, sie hatte ganz krasse Kontrast zu der nicht so tugendhaften Mary Crawford. Und Edmund ist ja Pfarrer. Oder Reverend, ich weiß nicht genau, wie die englische Entsprechung ist, aber und dementsprechend auch auf der Suche nach einer tugendhaften christlichen Frau. Also dementsprechend passen die schon. Aber ja, okay, gut. Für mich ist es eher so, von seiner Seite aus ist es mehr Vernunft, aber ich kann auch verstehen, wenn man es ein bisschen anders sieht. Was hast du denn?
Naja, gut, wenn wir von Vernunftehen reden, ich finde eine ganz typische Vernunftehe, an die man sofort denkt, wenn man an Austin denkt, ist natürlich die aus Stolz und Vorurteil von Charlotte Lucas und Mr. Collins. Denn da ist es tatsächlich so, Mr. Collins, der Cousin, von dem ich ja gesprochen hatte, der ja dann auch das Anwesen erben wird und so weiter, der ist eigentlich der ideale Heiratskandidat für eine der Bennett-Töchter, denn wenn eine der Töchter Mr. Collins heiratet, auch wenn es der Cousin ist, wir haben ja gesagt, ist ja kein Thema, auch schon wieder Cousins übrigens, wenn einer der Töchter Mr. Collins heiratet, dann bleibt alles in der Familie sozusagen, ja. Sie kann in dem Haus weiter wohnen bleiben, wo sie eben aufgewachsen ist, ihr wird das entsprechende Geld zur Verfügung gestellt, Titel etc., also es bleibt in einer Hand. Und das ist dann entsprechend auch der Wunsch, weil man das ja dann schon irgendwie auch möchte. Und ja, Mr. Collins will dann zuerst Jane um ihre Hand bitten, aber kriegt von der Mutter gesteckt, nee, die ist quasi schon hier vergeben. Aber wie war es denn mit Lizzie? Und dann fragt er Lizzie und die möchte ihn halt absolut nicht heiraten, denn ihr Ideal ist tatsächlich, dass sie aus Liebe heiraten möchte. Mhm. Und Mr. Collins außerdem wird als eine Person dargestellt, die halt sehr unsympathisch ist und ja, so ein kleiner, ich sag jetzt mal Phrasendrecher, kleiner Wurm, sehr, sehr anstrengende Persönlichkeit, also auch nicht gerade, auch allgemein einfach nicht eine sehr positive belegte Figur. Und ja, und dann rauscht Mr. Collins beleidigt ab, nachdem Lizzie ihn abgewiesen hat. Und am nächsten Tag erfährt sie, dass ihre beste Freundin Charlotte Lucas den Antrag von Mr. Collins angenommen hat. Dass also Mr. Collins sich anderweitig nach einer Ehefrau umgesehen hat und dabei eben über Charlotte Lucas gestolpert ist. Sage ich jetzt mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und Lizzie ist völlig entsetzt, weil sie denkt, wie kannst du denn ausgerechnet Mr. Collins heiraten? Da ist sie deshalb entsetzt, zum einen natürlich, weil sie Mr. Collins als Person einfach ganz schrecklich findet, aber zum anderen auch, weil sie nicht versteht, wie Charlotte ihre Ideale von dem Traum von Liebe zu einer Person und eben als Grund für die Heirat auch verraten kann. Und dabei stellt sich eben raus, dass Charlotte Lucas eben ein ganz anderer Typ ist als Lizzie und auch ein sehr realistischer, sehr rationaler Typ, denn Charlotte ist schon ein Stückchen älter als Lizzie und sie sagt ganz klar, meine einzige Möglichkeit, mir eine Sicherheit zu schaffen, ist tatsächlich, mich zu verheiraten und im besten Sinne gut zu verheiraten, denn meine Eltern können nicht für mich sorgen, also das Geld ist einfach nicht da und wenn sie tot sind, dann sitze ich dann da. Das heißt, ich muss in eine Sicherheit reingehen und diese Sicherheit bedeutet Ehe. Und deswegen hat sie zu Mr. Collins ja gesagt, weil sie meint, sie kann durchaus seine Fehler übersehen, wenn er ihr eben diese Sicherheit bietet und das tut er auch. Mhm, und dann haben sie wirklich eine kurze Grundsatzdiskussion darüber, was denn sie auch von einer Ehe erwarten, was das für sie bedeutet. Und Charlotte sagt dabei etwas, was auch immer wieder in allen möglichen Zusammenhängen zitiert wird. Und zwar sagt sie, Happiness in marriage is entirely a matter of chance. If the dispositions of the parties are ever so well known to each other or ever so similar beforehand, it does not advance their felicity in the least. Auf gut Deutsch, das Glück in einer Ehe oder glücklich sein in einer Ehe ist eine Frage des Glücks. Du kannst losziehen, ob es gut wird oder schlecht. Natürlich, wenn beide Parteien sich ähnlich sind und einander kennen, dann bedeutet das nicht automatisch, dass sie am Ende auch in einer glücklichen Ehe landen.
Mhm.
Ja, also das heißt, es ist wirklich einfach, sie sieht es als Glückssache und sie sieht es alles sehr, sehr rational. Und als sie das dann Lizzie erklärt, und Lizzie weiß das ja natürlich auch, weil das ja die vorherrschende Meinung auch zum Thema Ehe ist und Hochzeit in dem Fall auch, akzeptiert sie das und wünscht eben ihrer besten Freundin alles Glück dieser Welt. Und ja, Charlotte Lucas ist ein absolutes Beispiel für wirklich diese rationale Herangehensweise an Liebe, an Hochzeit, an Ehe. Und sie stellt damit im Grunde das eine Ende eines Spektrums dar. Nämlich, sie ist wirklich ganz am Ende des Spektrums rational, logisch und die Gefühle können zwar durchaus auch positiv eine Rolle spielen, wenn man jemanden mag natürlich, aber das ist nicht das Ausschlaggebende für eine Hochzeit. Liebe, was ist Liebe? So nach dem Motto.
Genau. Ja, ich finde, sie sind so in Jane Austen-Universum sind sie so der Archetyp von einer Vernunfts-Zwecksehe. Also sie will sich absichern, braucht eine Frau, um Kinder zu kriegen. Also er ist ja
auch Pfarrer, und er braucht natürlich auch jemanden, der den Haushalt führt, wo er nach Hause kommen kann und der so ein bisschen ihm auch natürlich hilft, seine Karriere auch irgendwie und zu repräsentieren in der Nachbarschaft und vor Lady de Burgh und so, genau. Genau.
Und ja. Ich meinst du, die haben sich am Ende ihrer Jahre irgendwann mal gern gemocht? Es ist eher ein Tolerieren.
Ich finde schon, man kriegt so ein kleines Fazit am Ende von Stolz und Vorurteil. Lizzie besucht ja dann eben auch Charlotte und Charlotte sagt ja dann auch, wenn ich mich recht entsinne, das Problem ist, ich schmeiße hier jetzt ein bisschen Buch und Adaption, Filmadaption und Serienadaption durcheinander. Aber ich meine mich zu entsinnen, dass Charlotte ja dann eben auch in einem Nebenkommentar, Jane Austen ist ja die Göttin des sarkastischen Nebensatzes, des kritischen Nebensatzes, sie sagt in einem Nebenkommentar, dass sie an und für sich wirklich zufrieden ist in der Situation, in der sie jetzt ist und dass sie auch nicht unbedingt traurig darüber ist, dass ihr Mann vielleicht viel Zeit an seinem Schreibtisch verbringt oder viel Zeit irgendwie in der Kirche und dass sie hier ihr kleines Reich hat, ihr Sewing Room und sie kann Tee machen und sie kann eben ihren eigenen Haushalt führen, dass sie sehr glücklich einfach auch darüber ist, einen eigenen Haushalt zu haben, über den sie die Herrin ist. Und das, finde ich, sagt uns ganz deutlich, dass sie in der Situation, in der sie jetzt ist, mit dieser Abhängigkeit, der sie eben, die sie auch in dieser Rolle als Ehefrau hat, dass sie da zufrieden einfach mit ist. Ich glaube, sie würde diese Entscheidung, so habe ich das zumindest interpretiert und auch verstanden, so auch wieder treffen. Das passt auch zu Charlotte Lucas als dieser rationale Typ. Sie ist, wie gesagt, am einen Ende des Spektrums mit absolut rational. Und dann haben wir natürlich das andere Ende des Spektrums, was uns übrigens auch in Stolz und Vorurteil gezeigt wird und was das zweite Pärchen ist, das ich mir rausgesucht hatte. Und das sind nämlich Wickham und Lydia. Die sind, finde ich, die Verkörperung für die absolute Liebe. Liebe über alles. Liebe und Lust über alles. Ohne darüber nachzudenken, was es irgendwie für den sozialen Stand bedeutet oder für die Familie oder für das gesellschaftliche Ansehen oder was auch immer. Sondern hier geht es wirklich nur um, ich bin so verliebt, ich muss ihn unbedingt heiraten.
Ja, von ihr aus. Aber ich meine, so Wickham liebt Lydia.
Schwierig. Also ich würde sagen, vielleicht für 2 Minuten.
für eine Nacht.
Natürlich
ja.
nicht. Wir sind uns einig, Mr. Wickham ist ein Hallodri. Aber Lydia steht tatsächlich für diese Art von Liebe. Und am Ende doch irgendwie auch Wickham. Ja, ihm wird von Darcy die Pistole auf die Brust gesetzt, natürlich. Aber ich glaube, für eine Sekunde war der da auch sehr verliebt. also das ist aber sehr spannend, quasi Lydia und Charlotte zu sehen, wenn man die sich anschaut und die direkt gegenüberstellt, hast du halt hier 2 Enden des Spektrums. Auf der einen Seite die wirklich sehr junge, dadurch auch naive Lydia, die wirklich Gefühle über alles stellt und ihr alles andere ist ihr egal, sämtliche Konsequenzen sind ihr egal. Liebe und / damit einher geht natürlich auch Lust, eben Sex und was alles das bedeutet. Also Liebe über alles, mir ist egal, welche Konsequenzen das hat und wir sehen ja, welche negativen Konsequenzen das ja durchaus auch für die Familie und so weiter hat.
Ja, klar.
Und das Ganze wird dann eben abgebogen in ein für die Gesellschaft akzeptables Modell, in dem die beiden ja dann heiraten. Und auf der anderen Seite, am Ende des anderen Spektrums, hast du Charlotte. Ich finde, da hast du 2 halt wirklich komplett entgegengesetzte Enden. Und in der Mitte haben wir Lizzie und Darcy als ein Ideal.
Ja.
Nämlich Liebe ja, aber durchaus auch vorher ein Nachdenken. Ist es sinnvoll, sich mit jemandem zu binden? Welche Stellung habe ich? Etc.
Belegter Schachzug gewesen, ja.
Damit ist dein Cue für Lizzie und Darcy, bitteschön.
Genau, also Lizzie und Darcy sind ja wirklich auch quasi der Archetyp im Jane Austen-Universum. Das ist ja auch das bekannteste Paar, kann man wirklich sagen.
Dass man so auch immer wieder in den anderen Werken findet, nur mit anderen Namen.
Genau. Es ist ein ganz typisches von Feinden zu Freunden, von Enemies to Lovers-Tropic. Genau, wenn man sie so betrachtet, ist es aber, ihre Liebe entwickelt sich langsam, beziehungsweise ihr von ihrem Disrespekt zu Respekt zu wechseln, zu ich nähere mich an und da ist der Zuneigung. Und es ist halt, ich finde, es ist im Ende ist es eine Beziehung, die sehr auf Augenhöhe ist, auch wenn Lizzie jetzt nicht die gesellschaftliche Stellung hat von Darcy. Aber es ist eine auf Augenhöhe, es ist eine von 2 Menschen, die auch intellektuell sich in nichts nachstehen. Und ich glaube, es ist eine sehr respektvolle Beziehung, würde ich das nennen. Ich glaube, es ist eine sehr liebevolle Beziehung. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, so ein Darcy kann sehr liebevoll sein. Und es ist aber eine, die auf sehr viel Intellekt, auf Witz, auf viel geistiger, dass sie auf geistiger gleicher Ebene sind. Plus natürlich, was noch dazu kommt, die ganze zweisame Intimität. Und es ist halt einfach ein richtig schönes Beispiel für eine Liebeshochzeit, die gut funktioniert hat. Die hat nicht anders als bei Lydia und Wickham, dass es nicht dann Lust und dann hauen sie ab und dann reißen sie die ganze Familie ins Elend, sondern dass es eine Beziehung ist, die ihn als Paar etwas bringt und sie bereichert das, aber auch die Stellung von den Bennets bereichert. Also es ist ja dann eigentlich die Absicherung, die sich Mrs. Bennet immer gewünscht hat für ihre Töchter, ne? Nur hat sie dann von Lizzie, sowohl von Lizzie wie auch von Jane, wobei Lizzie, also da sie ist wohlhabender als Bingley.
Ja, und, das Doppelte.
das Doppelte. Genau, also dementsprechend ist es, Ich finde es eine sehr schöne, ein sehr schönes Paar, ein sehr schönes Beispiel für eine Liebesbeziehung, die gut funktioniert hat, auch wenn es viele Schwierigkeiten am Anfang gab und die sich halt mit der Zeit sich annähern.
Ja, und interessanterweise, ja, auch diese Hochzeit, dieses Pärchen steht natürlich für Liebe. Lydia ist diejenige, die nur für die Liebe steht. Während natürlich Lizzie die Liebe als das Wichtigste empfindet, aber sich trotzdem Gedanken darüber macht, ob diese Verbindung passt, wie es sozial aussieht, genau, mit der Stellung, genau, auch mit dem Geld, das zur Verfügung steht, mit dem Anwesen. Ich meine, eine der besten Szenen überhaupt, wo sie ja Pemberley sieht und dann quasi sagt, davon hätte ich Herrin sein können. Weißt du, so. Also da macht sie sich schon Gedanken auch drum. Und uns wird aber auch nochmal wirklich verdeutlicht, dass tatsächlich das Gefühl, die Liebe für sie das Wichtigste ist für diese Entscheidung, weil wir ja auch die Szene haben am Anfang, wo sie Darcy ja ablehnt, also er bittet sie ja um ihre Hand und sie sagt nein. Und wenn es nur um Sicherheit, soziale Stellung etc. gegangen wäre, hätte sie sofort ja mit Kusshand gesagt. Aber sie sagt nein, weil sie eben denkt, sie kann diesen Mann nicht respektieren und sie hat die Gefühle für ihn nicht. Und
genau, genau.
Und die beiden zeigen eigentlich, dass beides entsprechend sich die Waage halten muss und in Balance sein muss. Und ja, also beides muss sich das Maß halten. Und deswegen sind sie das Ideal. Bei Lydia ist es zu viel Gefühl und bei Charlotte ist es eigentlich zu wenig Gefühl. Mhm. Und die beiden in der Mitte sind sozusagen das Ideal, das uns gezeigt und präsentiert wird. Und lustigerweise, ich finde ein bisschen schwierig, da Jane und Bingley einzuordnen, weil bei denen ist es doch eigentlich auch das Gefühl, das absolut im Mittelpunkt steht. Aber auch sie sind eher an einer Balance von Gefühl und Nachdenklichkeit und sozialem Stand und so weiter dran an Lizzie und Darcy als jetzt zum Beispiel an Lydia. Obwohl ich finde, dass bei der Beziehung von Bingley und Jane doch auch noch mehr Schwerpunkt auf das Gefühl gelegt wird, als es bei Lizzie und Darcy zum Beispiel tut. Also Lizzie und Darcy, wie gesagt, da das Ideal tatsächlich, dann ja. Was hattest du noch an Pärchen?
Ich hatte noch Colonel Brandon und Marianne.
Auch ein Beispiel, genau. Während wir bei Lizzie wird ja in Stolz und Vorurteil auch schon als älter bezeichnet. Also sie ist über 21, was für Regency-Verhältnisse super alt ist, weil ja Töchter in der Regel ab 15 quasi schon heiraten konnten oder verheiratet wurden. Aber für uns heute natürlich, wir rollen die Augen, 21, what the fuck, ja. Aber für Regency-Verhältnisse war das schon älter. Und Männer wiederum durften natürlich entsprechend älter sein. Wenn die in ihren 30ern oder 40ern waren, dann galten die im idealen Mannesalter, um zu heiraten. Und deswegen ist da natürlich auch immer ein gewisser Altersunterschied. Interessanterweise ist es zum Beispiel in Sense and Sensibility so, dass wir haben ja zwei Schwestern und wir haben einmal Eleanor und einmal Marianne. Und Marianne ist ja auch blutjung. Die ist, also beziehungsweise die ist die junge Schwester, die ist 19, aber die ist so im idealen Alter, um zu heiraten. Ein bisschen jünger wäre sogar vielleicht noch besser. Aber 19 ist eigentlich ein gutes Alter, um verheiratet zu werden. Und auf der anderen Seite haben wir Colonel Brandon, der ja echt schon, also der ist ja auf der älteren Seite, der wird uns immer als alt präsentiert. Ich meine, wenn wir heute gucken, wie alt war Colonel Brandon, ich glaube, der war in seinen späten 40ern oder so, Mitte, Ende 40. Ja.
Ja, sowas.
Genau, also er wird aber immer als sehr, sehr alt dargestellt bei Austin und Marianne als sehr, sehr jung. Ja, und was ist das für eine Ehe? Das ist doch auch eine Liebesehe.
Könnte man sagen, aber ich habe sie nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich sie rausgenommen, weil ich finde, sie sind halt nicht so. Also Marianne hat sich jetzt zuerst in Willoughby verliebt. In vielen Dingen hat ja Marianne auch ein bisschen was von Lydia, obwohl Lydia natürlich einfach so vorherrschend ist. Aber Marianne ist sehr leidenschaftlich, was die Liebe angeht. Und dann wird sie ja auch im Regen, hat sie sich den Fuß verknackst von Willoughby, nach Hause getragen.
Romantisches Ideal.
Ja, romantisches Ideal, hoch 10.
Was Lydia und Marianne gemeinsam haben, und ich glaube, das kommt durch ihre Jugend, ist dieser Fanatismus, diese Überzeugung, dass der eine Gedanke, wie sie die Liebe sehen, der absolute richtige ist. Das haben wir hier bei Marianne, die überhaupt nicht anerkennen kann, dass die Art von Liebe, die Eleanor da empfindet und wie sie die auch zeigt, überhaupt Liebe sein kann. Sondern nein, Liebe muss romantisch sein. Sie muss dramatisch sein. Sie muss tragisch sein. Und das ist eben diese absolute Überzeugung der Jugend, die uns da gezeigt wird in Marianne.
Genau. Und dann aber stellt sich ja dann Willoughby als jemanden heraus, dem man nicht vertrauen kann, dass sie dann auch liegen lässt. Und das stürzt ja Marianne in eine tiefe Krise. Und da wird sie dann unterstützt von Colonel Brandon. Und da ist halt, dann am Ende kommen die dann zusammen, weil sie halt in ihm dann einen Mann sieht, auf den sie sich verlassen kann. Ich finde ja, an sich ist ja deren Beziehung jetzt nichts gegenzusetzen, aber ich habe sie nie so ganz verstanden, was das was denn genau sie an Colonel Brandon so toll findet, beziehungsweise was er so unbedingt in ihr sieht, weil er ist ja auch charakterlich so viel anders als Marianne, ist ja auch eher ruhig und besonnen, also sich auch aus seinem Alltag gelegen. Und eigentlich sind die zwei sehr unterschiedliche Menschen. Ich verstehe sie irgendwie als Freunde, aber ich habe sie nicht so ganz als Liebespaar verstanden.
Ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil wir hier zwei Seiten haben. Wir haben auf der einen Seite natürlich Marianne, die, glaube ich, nach ihrer Desillusionierung mit Willoughby plötzlich feststellt, dass sie einfach ein falsches Ideal hatte und dass andere Dinge wichtiger sind. Und zu diesen anderen Dingen gehört Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, jemanden, auf den sie zählen kann, der da ist, wenn sie ihn braucht und der dadurch eine Sicherheit bietet. Das heißt, plötzlich stellt sie Werte in den Vordergrund, die ja eigentlich auch einhergehen mit den Werten, die man in dieser Regency-Area hatte, in dieser Regency-Zeit. Nämlich eben Absicherung und ja, Sicherheit ist tatsächlich hier, glaube ich, wirklich das große Stichwort. Und das geht aber bei ihr einher eben mit der Überzeugung, dass diese soziale Sicherheit, finanzielle Sicherheit auch bedeutet emotionale Sicherheit. Dass sie also jemand da ist, auf den sie sich verlassen kann und der ihre Liebe zu schätzen weiß. Deswegen, ich glaube, es ist von ihrer Seite schon auch Gefühl. Bei Brandon ist es tatsächlich eine Verliebtheit. Also ich glaube, der ist wirklich verliebt. Und ich meine, er hat natürlich auch eine andere Perspektive. Er ist ein Mann, er kann sich das ja auch leisten, da Gefühle in den Vordergrund zu stellen. Aber ich glaube, das ist diese Änderung, die wir bei Marianne sehen. Lustigerweise finde ich, dass Marianne im Grunde die weibliche Variante von Edmund ist. Denn der stellt ja am Ende auch fest, dass er eigentlich jemanden idealisiert hat.
Ja, wenn man so will, ja.
Und dieses Bild, das er hatte, falsch war. Und dann feststellt, diese Ideale, die er eigentlich sucht, sind in einer ganz anderen Person wiederzufinden. Und das ist bei ihr ja genauso. Sie stellt fest, dass diese ideale Liebe, für die sie das gehalten hat, mit Willoughby, dass das falsch war, dass sie sich in dieser Person getäuscht hat. Und dass eigentlich Liebe bedeutet, sich verlassen zu können, eine Sicherheit zu haben, Stabilität zu haben, Loyalität zu haben und dass das sie in einer anderen Person findet, nämlich in Colonel Brandon. Aber trotzdem finde ich tatsächlich, obwohl uns auch das als Liebesheirat verkauft wird, denn am Ende ist es ja so, dass sie sich ja in Colonel Brandon auch verliebt, aber natürlich auch erst nach dieser großen Krise. Es wird ja uns auch ein bisschen dargestellt so, als sie wird weiser, sie wird erwachsener, weil sie eben feststellt, dass sie ist nicht mehr so kindlich und naiv und überzeugt, dass irgendwie nur eine Ansicht die richtige ist. Und das wird sozusagen als eine positive Entwicklung uns dargestellt. Deswegen wird auch diese Ehe am Ende als positiv dargestellt. Aber eigentlich, wenn man ganz nüchtern von draußen sich das anguckt und betrachtet, ist es die ideale Regency-Ehe. Nämlich ein junges Mädchen aus bescheidenen Verhältnissen, das in eine Stabilität hineinheiratet. In eine soziale und in eine finanzielle Stabilität. Und glücklicherweise, weil Brandon sie liebt, auch in eine emotionale Stabilität. Aber das hast du nicht überall. Bei Charlotte Lucas zum Beispiel hast du es nicht, weil Charlotte liebt Mr. Collins definitiv nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, hat sie da 2-6 im Lotto gemacht. Es ist schon fast eher eine Zwecksehe, eine Vernunftsehe, aber es ist sicherlich auch eine, die sich doch gleich gegenseitig bereichern kann. Also ja, wenn jetzt, wo du sagst, für mich, vielleicht habe ich jetzt gerade einfach so diese moderne Sichtweise gehabt. Für mich wäre jemanden, der mir beisteht in einer schlechten Zeit, für den es wäre vielleicht sicherlich jemanden, den ich dann freundschaftlich verbunden wäre, aber nicht unbedingt im romantischen Sinne. Aber damals war halt so, ja gut, ist halt da und verfügbar. Und warum dann nicht halt gleich auch einschlagen und sagen, okay, jetzt hast du ja deine Option, um dich abzusichern. Vielleicht ist es das, was ist mir da mein modernes Denken, was so, ja, nur weil es verfügbar ist, ist es ja nicht unbedingt das, was ich will, da eher dagegen gekommen, weil, dass ich das nicht so ganz verstanden habe, warum die beiden am Ende zusammen enden.
Ich kann verstehen, woher so ein bisschen so auch deine Zweifel kommen, weil was uns bei Ost natürlich auch immer wieder gezeigt wird, ist, dass jemand sich in jemanden verlieben kann, womit man gar nicht gerechnet hatte, wenn er ihm einfach nur lange genug ausgesetzt ist. Also wenn die so nach dem Motto, wenn Brandon lang genug, also quasi jetzt, nachdem sie so enttäuscht ist und sich anderweitig umschaut und er ist immer da und so, in dem Fall finde ich, ist es nicht so, weil Brandon einfach so verliebt ist. Aber wo ich es zum Beispiel so sehe, ist, wenn wir uns anschauen, Persuasion, also Überredung, und zwar nachdem Luisa vom Wehr gefallen ist, da, also da, ja, als genau, sie da diesen Ausflug nach Leim genau machen. Und dann stellt ja Frederik fest, oh mein Gott, ich habe mich hier irgendwie selber in die Falle gesetzt und reist ja zu seinem Bruder, um also nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn. Und dann später kommt ja die Nachricht, dass Luisa und Captain Bennig, dass die beiden plötzlich ein Paar sind und heiraten wollen.
Genau.
Und da ist es ja so, Captain Bennig war immer da und hat sich um sie gekümmert und dann hat sich, ja, Luisa in ihn verliebt. Und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, obwohl ich den beiden das von Herzen gönne, ja, und auch am Ende, dass uns als Liebesheirat verkauft wird und die beiden bestimmt auch verliebt sind. Aber da war es auch so ein bisschen so nach dem Motto, ja, der eine ist halt nicht mehr da, aus dem Augen, aus dem Sinn, und der andere ist die ganze Zeit da und kümmert sich um sie und irgendwie ist loyal und treu und solidarisch und ist also die ganze Zeit nur da und sie hat die ganze Zeit nur ihn um sich rum, also muss sie sich quasi automatisch in ihn verlieben. Und ich finde, so Situationen hast du öfter mal bei Austin, wo man das Gefühl hat, wenn jemand einfach nur lang genug da ist, dann kann er es schaffen, eine andere Person in sich verliebt zu machen. In dem Fall ist es nicht absichtlich, aber es gibt ja auch Szenarien, wo es absichtlich ist. Mhm. Zum Beispiel gibt es, das habe ich nämlich im Vorfeld bei der Recherche rausgesucht, ich habe mir nämlich auch nochmal Lady Susan angeguckt, weil das natürlich so ein ganz spezieller Fall ist. Und da ist es ja so, dass die Tochter am Ende ja bei Charles und Catherine in Churchill dann bleibt, während ihre Mutter ja Sir James heiratet, der ja ursprünglich für die Tochter gedacht war. Und dann gibt es nämlich einen Satz, wo dann es am Ende heißt, die Tochter bleibt dann also bei Charles und Catherine auf Churchill, wo Reginald de Courcy, also ihr vermeintliches Love Interest, und dann sage ich jetzt auf Englisch, could be talked, flattered and finessed into an affection for her. Also wo er davon überzeugt werden kann, Gefühle für sie zu entwickeln, indem sie mit ihm spricht und ihn irgendwie schmeichelt und ja, eine gewisse weibliche Finesse an den Tag legt. Was ja auch nicht unbedingt das beste Bild der Tochter darstellt, aber eigentlich eher auf Lady Susan passt. Aber ich dachte mir so, okay, wow, das ist schon sehr, sehr zynisch. Ja, also, und deswegen kann ich verstehen, um jetzt den Bogen zurückzuspannen zu Marion und Brandon, dass man vielleicht auch das denken könnte. Ich habe mich dazu entschieden, das positiv zu interpretieren, dass ich sage, Marianne hat einfach gelernt durch diese Enttäuschung mit Willoughby, dass andere Dinge einfach wichtiger sind. Und dazu gehört eben Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Loyalität, Solidarität und dadurch aber auch eine Tiefe von echten Gefühlen. Ja. Lady Susan ist nicht verheiratet, sondern ist eine Witwe. Das war nämlich die letzte Geschichte, die ich mir angeschaut habe. Ich habe nämlich noch überlegt, okay, gibt es denn in Austens Werken auch ältere Frauen, die wir sehen, die heiraten? Also entweder kriegen wir wirklich ganz junge Mädchen gezeigt, die heiraten, oder aber Mädchen, die vermeintlich über ihren Zenit hinaus sind und dann heiraten, wie zum Beispiel in Persuasion. Ich hätte gerne ja auch noch über Frederick und Anne gesprochen, aber die entsprechen halt eigentlich mit ihrem Beispiel auch allen anderen Beispielen, über die wir jetzt gesprochen haben. Deswegen, sie fallen da nicht heraus, deswegen können wir sie nicht als Paradebeispiel hier mit reinnehmen. Aber da ist es ja so, dass Anne quasi über den Zenit hinaus ist und dann trotzdem Frederick sie heiratet, in Anführungszeichen trotzdem. Ja. Dann habe ich mich gefragt, okay, aber wie sieht es denn mit der Müttergeneration aus? Denn die wird im Grunde ja gar nicht erwähnt bei Austen, aber die gibt es ja auch. Und was tatsächlich bei Austen erwähnt wird, und da bin ich mir absolut sicher, dass ich es 2-3 Mal gelesen habe, oft immer auf der letzten Seite irgendwo, wenn dann noch erzählt wird, ja, und sie lebten happily ever after und bla bla bla, irgendwie so am Ende, also man hat sie ja meistens noch so einen kleinen Epilog, wo sie nochmal so einen Absatz oder zwei hat und über die Pärchen und so erzählt. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie in dem einen oder anderen Buch, und das Ding ist, ich habe es halt jetzt in der Vorbereitung nicht finden können, erwähnt, dass die eine oder andere ältere Dame, und da sage ich jetzt Mutter in dem Buch oder Witwe, die wir in der Gesellschaft kennengelernt haben oder so, zum zweiten Mal noch heiratet. Also das wird erwähnt, da wird nicht weiter drauf eingegangen, was wird nebenbei erwähnt. Aber ansonsten kriegen wir eigentlich Witwen präsentiert. Diese Witwen sind im Idealfall so wie Lady de Burgh oder auch so wie in Persuasion Lady Russell. Das sind 2 Damen von gehobenem Stand, die tatsächlich auch das Geld, den Stand, den Status geerbt haben und dadurch unabhängig in der Gesellschaft wirklich im Grunde wie ein Mom-TM sich bewegen können, machen können, was sie wollen, entscheiden können, was sie möchten, kaufen können, was sie wollen. Sie stehen unter keinerlei Vormundschaft, sage ich jetzt mal. Aber wir haben auch Beispiele wie zum Beispiel in Sense and Sensibility, die Mutter von Eleanor und Marianne. Da ist es natürlich so, die ist ebenfalls verwitwet und der Vater ist unerwartet und viel zu früh gestorben und hat sich eben nicht darum gekümmert, für seine Töchter und auch für seine Frau vor allen Dingen eine finanzielle Sicherheit zu schaffen. Und da ist es dann so, dass sie ab dem Bruder, das ist in der männlichen Linie weitervererbt worden nach dem Tod des Vaters, ausgeliefert sind und der sich ja dann entgegen des Versprechens, das er dem Vater gegeben hat, dazu entscheidet, ja, die Familie quasi rauszukicken. Ja, und hätten sie nicht Unterschlupf finden können bei ihrer Verwandtschaft und dadurch eben dieses kleine Cottage, in dem sie dann am Ende landen, dann wären sie wirklich komplett verloren gewesen, denn sie haben kein Geld und ja, das bisschen soziale Status, das sie zumindest auf dem Papier noch haben, haben sie im Grunde auch nicht mehr, weil sie leben jetzt einfach in so einem kleinen Hütchen. Da zum Beispiel würde es sich ja total lohnen, für die Mutter wieder zu heiraten, ein zweites Mal zu heiraten. Ja. Und das war es ja auch in der Regency-Zeit, hat es das auch öfter mal gegeben, dass Witwen dann auch ein zweites Mal geheiratet haben. Aber da war es natürlich echt absolut davon abhängig, was für eine Art von Witwe wir hatten. Welchen Status hatte sie? Hatte sie einen Titel? Hatte sie Geld? Manchmal ist auch die Frage, was wird gesucht? Also dass zum Beispiel, wenn die verwitwete Dame vielleicht schon ein oder zwei Kinder hatte und man darauf aus war, zum Beispiel auch ein Kind zu kriegen, dann hat man vielleicht eher mal zu einer Witwe geguckt, weil man da die Sicherheit hatte, dass auf jeden Fall ein Nachfolger geboren werden könnte. Ja, kommt natürlich dann auch drauf an, wie alt die Witwe ist, etc., etc. Und so habe ich mir noch so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das halt ist mit so älteren Frauengenerationen in Austin. Und das wird uns halt auch gezeigt, aber da wird nicht so richtig der Schwerpunkt drauf gelegt. Es gibt nur ein Werk, wo Austin das tatsächlich ein bisschen weiter ausführt und das ist in Lady Susan. Und das ist ja aber ein so frühes Jugendwerk von ihr, dass man, finde ich, nicht wirklich sagen kann, das ist typisch Austin, sondern in Lady Susan, da probiert sie sich schriftstellerisch aus. Und es ist ja auch eine Farce, da haben wir ja drüber gesprochen, es ist ja satirisch gemeint. Aber da haben wir mit Lady Susan natürlich eine verwitwete Frau, die durch eine zweite Heirat versucht, ihre finanzielle Stellung und ihre soziale Stellung vor allen Dingen zu erhöhen und in der Gesellschaft aufzusteigen, in der gesellschaftlichen Hierarchie. Und dafür nutzt sie alle Mittel und manipuliert, wo sie nur kann. Das heißt, Gefühle spielen da auch keine Rolle, sondern da ist es auch eine rationale Durchtriebenheit, die das Ganze führt oder die das Ganze lenkt. Und das ist aber insofern eben spannend, weil wir hier eine Frau haben, die eben schon einmal verheiratet war und die auch eine Tochter hat. Also eine ganz andere Ausgangssituation, als es jetzt zum Beispiel bei einer Lizzie oder bei einer Marianne halt ist. Gut, das war so ein bisschen so, ich weiß nicht, es fühlte sich so ein bisschen an, als hat es nicht alles wirklich Hand und Fuß, was wir hier gesagt haben, aber es war für uns tatsächlich mehr so ein Streifzug, dass wir hier und da immer mal so einen Scheinwerfer geleuchtet haben auf die verschiedenen Pärchen, auf die verschiedenen Arten von Liebe, die hier präsentiert werden, auf das absolut Rationale, auf das Pärchen, das eher Sicherheit gesucht hat, auf das absolut Gefühlsbetonte, aber eben auch auf das Ideal und deswegen, ich glaube, das Ideal ist schon tatsächlich, wie es bei Lizzie und bei Darcy ist. Und da haben wir ja in dieser Art ganz viele Pärchen. Lizzie und Darcy, Jane und Bingley, Anne und Frederick, Eleanor und Edward. Emma zum Beispiel. Emma und
Mr. Knightley.
Ja, Emma und Mr. Knightley. Ja, und also und wen wir auch gar nicht genannt haben, aber weil es auch so irgendwie so typisch ist auch und weil es da auch andere Beispiele, bessere Beispiele in Ostzwergen gibt. Über Northanger Abbey haben wir gar nicht gesprochen, aber das ist auch, finde ich, eine typische Liebesheirat. Also wir haben einfach mal so ein bisschen so verschiedene Beispiele gebracht,
genau, was
Austin in ihren Werken gezeigt hat. Und ich finde, dass man schon behaupten kann, dass Austin Stellung bezogen hat, indem sie gesagt hat, oder indem sie uns eben ja tatsächlich Lizzie und Darcy als das Hauptpaar in Stolz und Vorurteil gezeigt hat. Damit sagt sie ja im Grunde, dass es diese Art von Beziehung ist, die sie als ein Ideal empfindet. Ja, auch wenn sie sich zum Beispiel, finde ich, nicht so hundertprozentig klar äußert, wenn es um Charlotte oder auch um Lydia geht. Bei Lydia, finde ich, wird einem recht klar gemacht, dass es ja keine gute Idee ist, was aber auch in erster Linie damit zusammenhängt, also mit Wickham zusammenhängt und mit der Unbedachtheit von Lydia. Aber bei Charlotte zum Beispiel finde ich nicht, dass das verdammt wird. Die Frage ist, ob eben diese Einstellung von Ehe ist eigentlich nur Glück, man kann es auch nicht wirklich bestimmen, das ist, man zieht halt ein Los und man hat irgendwie Glück oder Pech, ob das eine Meinung ist, die Osts Meinung entspricht. Und ich finde, das weiß man nicht. Also ich finde, bei Charlotte nimmt sie nicht so Klarstellung. Vor allen Dingen, weil ja am Ende Charlotte auch als grundsätzlich zufrieden in ihrer Situation gezeigt wird. Da kann man sich dann fragen, was ist besser? Die Art von Liebe, die durch Charlotte uns gezeigt wird oder die Art von Liebe, die uns durch Darcy und Lizzie gezeigt wird.
Mhm.
Also Liebe ist echt ein großes Thema. Wir könnten, glaube ich, noch 3 Stunden sprechen.
Genau, aber?
Aber was ziehst du denn jetzt für dich so raus aus unserem Gespräch?
Ja, dass man sicherlich gewisse verschiedene Ansichten haben kann, unter welchem Stern diese Ehe entstanden, ob es unter einer Sex-Ehe war, ob es Liebes-Ehe war. Also es gibt einfach verschiedene Arten von Liebe, beziehungsweise ich finde halt bei Jane Austen ist ja auch, gibt es wirklich Sachen, ich möchte jetzt Formen, die sie dann halt immer wieder mal in einem Roman nochmal in ähnliche Art und Weise nochmal braucht. Also ne, Paare, die sich sehr ähneln in ihren Mustern und Aszendent Muster, die immer wieder vorkommen. Und dementsprechend, die hat das schon ausgereift. Ich nehme mal an, das war tatsächlich auch der Grund, warum sie dann bei Sanderson vielleicht auch mal was anderes ausprobieren wollte, aber das wissen wir halt nicht, weil sie es nicht beendet hat. Aber Also wenn ich mir das überlege, es hätte mich jetzt schon neugierig gemacht, wie hätte sich ein Jane Austen in ihrem Schreibstil und was für sie Liebe bedeutet mit ihrem, wenn sie jetzt älter geworden ist, was hätte sie da uns noch erzählt, hätte sich das geändert, wäre sie vielleicht zynischer geworden, aber vielleicht doch noch romantischer, wer weiß. Schade, werden wir leider nie wissen. Aber es war sicherlich einer der großen Pfeiler ihrer Arbeit, war tatsächlich auch das Schreiben. Sie ja, bis auf der Liebesflirt, der Sommerflirt mit Tom Lefroy ist sie auch nie nur mal in die Nähe gekommen von.
Man weiß halt nicht so richtig, man weiß es nicht so richtig, weil es ja nicht genug Quellen überliefert sind, aber ich finde, man kann durchaus ihr Verhalten, sie wurde ja einmal um ihre Hand gebeten und sie hat zugesagt und dann am nächsten Tag hat sie abgesagt.
Genau.
Und ich finde schon, dass man das so interpretieren kann, dass sie erst Ja gesagt hat, weil sie
Sicherheit wollte.
Zuerst an Sicherheit und soziale Stellung und sowas gedacht hat und dann eine Nacht drüber geschlafen hat und festgestellt hat, nein, für mich persönlich gehört auch einfach Gefühl dazu und das ist hier nicht da.
Genau.
Ich finde, also so kann man das durchaus interpretieren.
Ja, ja. Also ich denke auch, dass sie eher Team war, Liebes-Ehe und dass sie, glaube ähnlich wie Lizzie, halt, die hat gesagt, wenn ich nicht den Richtigen heiraten kann, dann heirate ich gar nicht. Und bei ihr war halt nie der Richtige da, also hat sie nie geheiratet. Aber ich glaube, es gibt ja auch Theorien, die sagen, dass Jane Austen einfach auch wusste, was ihr geblüht hätte, hätte sie jemals geheiratet oder hätte sie noch weniger schreiben können. Sie konnte schon so ja nicht viel schreiben, weil sie ja als Tochter auch eine Funktion hatte und helfen musste im Haushalt. Mhm. Und sie wusste, wenn sie Ehefrau und später Mutter wird, wird sie noch weniger Zeit haben. Vielleicht hat sie einfach auch gesagt, mir ist das Schreiben wichtiger als mein persönliches Liebesglück.
Ja, vielleicht. Gut. Das war tatsächlich ein loses Gespräch, wo wir ein bisschen von Platz zu Platz, zu Werk, zu Paar gehüpft sind. Ich finde, so ein richtiges Fazit können wir auch nicht ziehen. Mhm. Deswegen verlassen wir dieses Gespräch so ein bisschen open-end. Es ist ein weiterführendes Gespräch, das wir hier führen, das wir vielleicht auch nächstes Jahr dann weiterführen werden. Interessanterweise, wir haben ja immer gesagt, Austen ist nicht eben nur eine Autorin, die über Liebe schreibt. Und jetzt haben wir heute natürlich genau dieses Thema so in den Mittelpunkt gestellt. Aber es ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt von ihrem Werken. Genau. Klar, logisch. Gut, ja, dann lieben Dank. Und das ist unser Beitrag zum Themenmonat Liebe. Und denkt dran, ihr könnt natürlich auch in die anderen Podcasts reinhören, die sich mit dem Thema Liebe beschäftigen. Und aber generell natürlich sowieso auch in die Podcasts, aber vor allen Dingen jetzt im Themenmonat Liebe. Und dafür könnt ihr auf die Homepage gehen von dbpdw und könnt euch da ein bisschen umgucken und auch sämtliche Folgen zum Themenmonat euch anhören. Da gibt es zum Beispiel die Männer, die auf Videos starren, die über Horrorfilme über den Valentinstag sprechen werden. So kann man natürlich das Thema Liebe auch interpretieren. Wir haben die Scorpion und Batterie-Show, die sich Baywatch Staffel 7, Folge 17 Rendezvous anschauen mit Henrik als Gast. Wir haben den Hot Pink Podcast, wo ich ja auch ein Teil von bin, die sich über Liebe in Hollywood als Großthema ein bisschen unterhalten und da verschiedene Aspekte beleuchten. Wir haben das Tropenhaus, das How I Met Your Mother sich als Beispiel für Liebe genommen hat. Wir haben im Gehörgang Ihrer Majestät den James Bond Podcast, der über Der Spion, der mich liebte, spricht, da auch Liebe schon gleich Titel. Im E&O-Gespräch geht es um Coming-out- bzw. Liebesfilme. Dann haben wir Für eine Handvoll Popcorn, auch da hört man natürlich, geht es in erster Linie um Filme und Kino, die eben schräge Romanzen im Film sich angucken, nach dem Motto, wo die Liebe hinfällt. Der Videogamecast spricht über ihre Gaming-Crushes. Das finde ich zum Beispiel auch echt ein total lustiges Thema. Weil, ja, so wie wir halt irgendwie, so wie ich auch Crushes in Büchern hatte, haben wir auch natürlich Crushes in Spielen gehabt. Der Comic-Klatsch wird ein Special zu Love and Hate machen. Und Unternehmen dieser Welt wird sprechen über Match Group, das Unternehmen hinter Tinder, Hinge, OkCupid und Co., was ich auch sehr spannend finde, weil das ja so wirklich die klassischen Dating-Apps repräsentiert. Ja, und so habt ihr ganz, ganz viele verschiedene Podcasts mit vielen verschiedenen Interpretationen des Themas Liebe, wo ihr reinhören könnt. Natürlich am allerliebsten in alle. Dann ganz viel Spaß. Klickt euch rein, klickt euch rum, hört euch alles an und ja, verliebt euch doch ein bisschen, oder?
Genau.
Das war doch mal schön wieder.
Genau.
Bis denn.
Bis dann. Tschüss.